Heute zu Gast die Unternehmerin und Influencerin Caro Kauer.
Ich bin einfach Caro Kauer aus Eislingen. Ich mache das, was ich mag und habe natürlich schon immer so ein bisschen Ehrfurcht auch vor den Großen und habe auch immer so ein bisschen, also ich bin einfach nicht blauäugig in dem, was ich mache und ich habe und versuche da einfach schon Schritte jetzt zu gehen, dass wenn ich eben nicht mehr in bin und eben nicht ein Karl Lagerfeld bin, sondern einfach nur Caro aus Eislingen, die halt eben morgen out sein kann, dass ich da eben Standbeine habe. Ich mache das on the go, weil sonst überrennt mich das. Also ich mache das schon so, wenn ich dann kurz meinen Kaffee trinke oder so, dann nehme ich tatsächlich das Handy in die Hand und schaue schon mal drüber und beantworte die Nachrichten. Also ich versuche das schon sehr zeitgenau zu machen und wenn ich eben tagsüber mal keine Zeit habe, dann mache ich das abends, nachts, wenn ich die Kinder ins Bett gebracht habe, dann mache ich das so lange, bis mir das Handy ins Gesicht fällt. Let's go! Go!
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem mal selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir also dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis. Wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen und das ist im direkten Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. Nein, es ist kein Fehler. Caro heißt wirklich mit Nachnamen Kauer, ganz ähnlich wie ihre vielleicht noch berühmtere Influencer-Kollegin Caro Dauer. Wir haben natürlich über diese Namensverwandtschaft gesprochen, wie es dazu kommen konnte, ob das vielleicht das Erfolgsprinzip von Influencer-Marketing in Deutschland ist, zumindest im weiblichen Bereich. Aber es greift viel zu kurz und überlagert die verrückte Geschichte von Caro Kauer, die noch vor einigen Jahren im Sonnenstudio gearbeitet hat, an der Kasse gearbeitet hat und sich dann wirklich selber mit ganz viel Arbeit eine Community aufgebaut hat, mit der sie mittlerweile extrem viele Sachen macht, vor allen Dingen Mode herstellt, aber halt auch Unternehmerin geworden ist. Zum Beispiel hat sie mir erzählt, dass sie mittlerweile so Distributionslogistikfirmen aufbaut für Influencer. Also extrem viel unternehmerische Dynamik, sehr, sehr ehrliche Einblicke da rein in ihre Welt, die sich vor allen Dingen im Schwabenland befindet. Darum dreht sich alles. Darüber haben wir gesprochen. Am Ende eine Geschichte darüber, wie soziale Medien das Leben von Menschen wirklich positiv verändern können. In dem Falle das von Caro Kauer. Auf geht's! Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Es gibt ein Influencer-Thema, über das ich ehrlicherweise dank Paul Ripke gestolpert bin. Eine Dame, wo ich am Anfang auch über den Namen schon überrascht war. Die Dame heißt Caro Kauer, kommt aus Eislingen und hat mittlerweile ein Imperium gebaut, von dem ich lange nicht wusste, dass es gibt. Aber es ist gigantisch und wir werden es jetzt mal kennenlernen. Hi Caro.
Hallo Philipp, vielen, vielen Dank für die lieben Worte gleich zu Beginn.
Ja, also ich bin wohl nicht der einzige, wahrscheinlich auch vor allen Dingen Mann, der dich über Paul Ripke kennengelernt hat, ne?
Ja, das ist so tatsächlich. Also normalerweise sprechen mich immer Frauen an oder haben das in der Vergangenheit getan. Und sobald es ein Mann ist, frage ich immer, du kommst doch bestimmt über Paul Ripke. Und es ist wirklich immer die Antwort, ja, über Paul.
Aber du machst es, also wie lange bist du jetzt schon unterwegs mit deiner, als Influencerin, wann ging es bei dir los?
Ich habe tatsächlich angefangen 2014 zu posten, aber eher privat. Ich bin da eher so ein bisschen reingerutscht und habe das Ganze dann, ab 2017 ging es so richtig los. Ab 2018 habe ich dann, ich war davor Hochzeitsfotografin. Tatsächlich.
Hauptberuflich.
ja, eher als Nebenjob sozusagen, wollte da so ein bisschen kreativ mich ausleben, habe meine Lehre als Personaldienstleistungskauffrau gemacht, habe quasi meine Ausbildung gemacht, war als Hochzeitsfotografin tätig, habe noch in Solarien gearbeitet und noch als Kellnerin. Also ich habe wirklich so viele Nebenjobs gehabt, weil ich einfach schon immer super fleißig war, glaube ich. Und dann kam eins zum anderen und während der Ausbildung hatte ich auch schon meinen Insta-Kanal, ohne zu wissen, was ich da eigentlich mache, habe Spiegel-Selfies gepostet. Es kam immer mehr Follower dazu. Und
war das einfach auch dann die Zeit, wo es gerade losging, einfach super Timing, würdest du sagen?
Auf jeden Fall. Das Timing war gut. Da gab es auch noch keine Algorithmen, so wie heutzutage. Definitiv gehört da wahnsinnig viel Glück dazu. Aber auch eben Fleiß. Und ich habe dann auch, als ich die erste Kooperation bekommen habe, da hatte ich 5000 Follower ungefähr. Ab da war es dann so, als ich dann ein Produkt bekommen habe, wo ich auch gedacht habe, da ist doch bestimmt irgendwas im Kleingedruckten. Ich durfte mir damals tatsächlich von einem Startup-Unternehmen Esperando, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, die kommen aus Hamburg. Ja, und die haben Mützen und Schals haben die produziert und da durfte ich mir 3 Sachen jeweils aussuchen. Und ich dachte, das kann ja gar nicht sein, ne? Weil ich habe ja wirklich um jeden Euro habe ich gearbeitet und dachte ich, krass, kann ich mir jetzt die Sachen aussuchen? Und dann haben die mir das geschickt und seit da war das für mich so was Professionelles mehr und dann wurden die Bilder besser und so kam das über die Jahre, es wurde immer, immer besser und ich habe das ja auch alles super stetig aufgebaut, also ich hatte nie irgendwie einen Hype.
Aber dir ging es immer darum, auch um Fashion vor allen Dingen oder was? Also Hochzeitsfotos ist jetzt ja kein Content, den man so regelmäßig postet wahrscheinlich.
Nee, genau. Also es war schon Fashion. Also dieser Insta-Kanal, das waren Spiegel-Selfies, so ganz klassische Spiegel-Selfies, die auch qualitativ nicht so geil waren, ehrlich gesagt. Und da ging es nur um Fashion. Ich habe immer meine Outfits gezeigt. Und es war für mich wie so eine kleine Galerie, auf die ich so zurückgreifen kann, wenn ich mal nicht weiß, was ich tragen soll. Und ich glaube, diese Inspiration, die ich für mich geschaffen habe, haben auch ganz viele andere Frauen dann peu à peu gesehen und haben dann immer mehr geliked. Es kamen immer mehr Follower dazu.
Aha.
Und so hat sich das dann entwickelt.
Ja. Hast du das irgendwie unterstützt oder gepusht durch irgendwelche Maßnahmen, also Leute aktiv angeschrieben, irgendwo reinkommentiert, Freundinnen gefunden, die sowas auch machen oder irgendwas, was sich nach vorne gehebelt hat?
Gar nicht. Ich war, dadurch, dass ich aus Eisling komme, aus dem beschaulichen Eisling, das ist in der Nähe von Stuttgart, da ist ja die Influencer-Geschichte auch noch bis heute so in den Kinderschuhen. Und ich weiß noch, ich hatte, also wie gesagt, ich bin peu à peu gewachsen und ich hatte dann 25.000 Follower und war auf dem allerersten Influencer-Event in Stuttgart eingeladen. Auch noch von Bekannten, die so eine Make-up-School eröffnet haben. Und da wurde ich gefragt, was ich denn für so ein Posting nehme, geldtechnisch. Und ich so, ich freue mich über die Uhr oder ich freue mich über die Kette oder über die Mütze, über die Schals. Und dann meinten die so, du kannst ja locker 250 Euro für so einen Post nehmen, haben sie damals gesagt. Und ich so, krass. Und dann bin ich heimgegangen und ich fand das so unverschämt. Ich so, ich kann doch nicht die Uhr annehmen oder das Produkt und dann auch noch Geld dafür nehmen. Und dann habe ich die nächste Anfrage bekommen. Da ging es um Handyhüllen und dann habe ich gesagt, okay, komm, ich probiere es einfach. Und dann habe ich 80 Euro. Also ich habe mein Angebot lautete dann 80 Euro und die haben gesagt, ja klar, machen wir. Und da kam so das erste Mal in mir drin so ein Aha-Moment auf, wo ich so dachte, ja, das ist ja ein Business. Stimmt, diese Reichweite kann ja für Kunden recht wichtig und von großer Relevanz sein. Und so ging es dann los.
Aber kann man das einfach so machen? Also ich meine, deine Community, wir sind die okay, wenn du dann da mal so Handyhüllen hier mal postest und da mal irgendwie eine Uhr oder so? Oder ist das alles Sachen, hinter denen du dann auch stehst? Ich meine, Handyhüllen sind jetzt ja. Nichts besonders...
Genau.
Emotionales.
Definitiv. Das war so der Start und da hatte man das natürlich so ein bisschen ausgetestet und hat sich einfach über die Sachen gefreut, die man sich eh gekauft hätte in irgendeiner Weise. Vielleicht nicht von dem Brand, aber generell Handyhüllen sind ja immer ganz cool. Aber es ist schon so, natürlich habe ich mich bis dato, also zwischen 2014 und jetzt, ist natürlich viel Zeit vergangen und auch das, was ich zeige, ist jetzt was ganz anderes. Aber damals war das voll cool und ich habe mich wirklich über alles gefreut. Und auch da war es aber schon so, und das hatte ich von Beginn an, diese Intuition, dass ich einfach nur Dinge mache, auf die ich Bock habe, die ich mir selber kaufen würde, auch wenn ich nicht dafür bezahlt werden würde oder dass mir das zugeschickt wird. Und diese Intuition hatte ich schon lange, einfach weil ich wusste, sobald ich was zeige, landet das ja irgendwann beim Endkonsumenten. Und der spätestens sieht es dann, wenn es eben nicht so cool ist oder wenn die Qualität nicht cool ist. Und das war mir schon lange bewusst. Und ich glaube, dass die Power, wenn man das so nennen mag, hinter dem Account oder hinter meinem Account ist, dass die Leute peu à peu dazugekommen sind. Ohne große Gewinnspiele, ohne großen Hypes, die ich irgendwie generiert habe, sondern die sind einfach gekommen, weil sie Lust hatten, das zu sehen, was ich mache. Und sind gegangen, wenn sie vielleicht keine Lust hatten. Und deshalb war das eben dieser Wachstum, der ganz, ganz stetig vorangegangen ist und auch immer noch vorangeht. Genau, und das ist eben, wie gesagt, die Power, weil die Leute einfach wissen, wenn ich was zeige, dann mache ich das ernst. Und zwar von der ersten Sekunde an.
Du hast jetzt mittlerweile so 500.000, 600.000 Follower ungefähr?
Genau, über 500.000,
ja. Instagram ist deine wichtigste Plattform?
Richtig, ja.
Alles andere, spielst du TikTok überhaupt?
Ja, ich versuche mich da immer zu motivieren, ehrlich gesagt. Ich habe mich da noch nicht so richtig gefunden. Ich würde es gerne. Ich glaube, dass sie auch viel, viel relevanter noch wird, wie es viele wahrscheinlich jetzt noch glauben. Und deshalb versuche ich das tatsächlich. Ich spiegel quasi die Videos, die ich aktuell per Reels mache auf Instagram, auch mal ab und zu dann noch auf TikTok. Aber funktioniert ehrlich gesagt nicht so gut. Deshalb sollte ich da, wenn ich dort was poste, muss es einfach ein anderer Content sein oder mein Content ein bisschen überarbeitet.
Aber das ist eigentlich dann im Wesentlichen Instagram.
Ja.
Aha. Und die Menschen, die dir da folgen, sind dann jetzt abgesehen von den Paul Ripke Followern, Frauen in deinem Alter so auch?
Genau, in meinem Alter, Mamas, ich bin ja selber Mama von zwei Kindern, deshalb, ich zeige zwar nicht mehr so viel von meinem Mama-Alter.
Du bist jetzt 25, 26?
Ja, fast. Nein, ich bin 31 geworden, ja, dieses Jahr. Und die zwei Kiddies natürlich, die gehören zu meinem Alltag. Ich reiße das immer so ein bisschen an, wobei ich das Thema, ich bin jetzt nicht die klassische Mama-Bloggerin, aber trotzdem holen sich auch da viele Frauen so ein bisschen Inspiration. Ich glaube, ich bin generell inspirierend in vielen Dingen, wenn ich das so immer so ein bisschen aus den Zeilen rauslese, dass ich einfach mache und dass ich Leute, glaube ich, auch schaffe zu motivieren, dass man einfach schaffen kann, etwas zu erreichen, ohne groß, weiß ich nicht, vielleicht ein reiches Elternhaus im Background zu haben. Meine Eltern kommen aus Polen, wir hatten einfach nichts, als wir hierher gezogen sind, beziehungsweise ich bin hier geboren das war teilweise so, dass wir, ich kann mich noch da ganz genau dran erinnern, wir haben einmal oder zweimal maximal im Jahr einen blauen Sack voller Klamotten bekommen und das war für mich wie Weihnachten und da durften wir uns dann unsere Outfits sozusagen raussuchen und haben da Modenschauen veranstaltet und es war toll und es hat mir nicht geschadet. Trotzdem glaube ich, dass es mir in einer Sache was gebracht hat, dass ich halt immer wusste, ich möchte meinen Eltern niemals auf der Tasche liegen und war dann recht schnell selbstständig in meinem Wesen und habe dann eben, ich war 15 und bin durch Göppingen, durch die nächstgrößere Stadt sozusagen bei uns durchgelaufen mit Bewerbungen, mit Lebensläufen und habe mich in jeglichen Eiscafés beworben und bin dann irgendwann
überall genommen worden.
Nein, natürlich nicht.
Wirklich
ich werfe das denen, ich kenne die mittlerweile, die Eigentümer, und denen werfe ich das jeden Tag
das
vor.
Das waren andere Zeiten. Heutzutage überall Personalmangel. Also.
Damals tatsächlich nicht. Und man muss auch sagen, ich war unter 16 und da sind natürlich die Arbeitsbestimmungen dann doch nochmal ein bisschen anders. Aber trotzdem, ich habe es dann irgendwann geschafft. Ich bin an der Kasse gelandet und habe da dann auch gearbeitet, auch noch bevor ich 16 wurde. Und so ging es dann halt los. Und so bin ich von einem Nebenjob zum anderen, habe das ausprobiert, jenes ausprobiert.
Und mittlerweile, ich habe es ja gerade schon gesagt, ist es wirklich ein Imperium. Für dich arbeiten jetzt 50 Personen?
Ja, es sind jetzt, stand jetzt 53 Mitarbeiter. Imperium ist so ein großes Wort. Ich glaube, hast eher du, lieber Philipp. mittlerweile, das ist wirklich so krass. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wann das passiert ist, weil ich mache einfach nur. Ich mache und mache und mache und man ist in so einer Bubble und man bekommt schon immer oft gesagt, genau, Imperium oder von außen sieht das so krass aus und ey, was machst du alles? Dein Tag muss ja mehr als 24 Stunden haben und so weiter. Aber ich sehe das gar nicht so. Ich mache einfach mein Ding und bin da so into it. Und,
was ist denn heutzutage dein Ding?
Mein Ding, also durch diese ganze Insta-Geschichte, da gab es einen so einen Wendepunkt. Und das war, ich hatte eine Kooperation. Das war eben nach dieser ganzen Geschichte, wo ich dann auf einmal dann Geld dafür nehmen konnte und, und. Und dann hatte ich damals 50.000 Follower und da kam eine schwedische Modemarke auf mich zu, die gesagt hat, hey Caro, magst du für uns ein Fashion Haul drehen? Und dann habe ich wieder mein Angebot geschickt, wie ich es dann halt bis dato dann auch kannte. Und dann meinten sie so, sie würden mich gern provisionstechnisch bezahlen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann halt so, dann provisionstechnisch. Und dann habe ich diesen Haul gedreht, also ganz klassisch. Ich habe die Kleidung bestellt, die ich cool fand, habe die dann vorm Spiegel gezeigt. Und dann kam die Auswertung. Und die Auswertung besagte dann, um jetzt mal über Zahlen zu sprechen, in dem Fall, 10.000 Euro.
Provision für dich?
Provision für mich. Im Endeffekt habe ich der Firma dann um die 50.000 Euro Umsatz gebracht. Mit diesem einen Haul über 6 Clips. Und damals hatte ich nur 50.000 Follower.
Oh, das ist eine faire Provision dann?
Definitiv, die war fair. Die haben sie dann drei Monate lang haben sie es dann noch mit mir gemacht und dann irgendwann gesagt so, ich glaube, wir bezahlen dich wieder fürs Posting und nicht mehr per Provision. Also das kam dann schon, aber es war dann für mich schon, also ich hatte dann auch den Deutschlandchef damals kennengelernt und da war ich eingeladen auf dem Event und eine, die 1 Million Follower auf YouTube hatte. Und der ist direkt zu mir hergekommen, hat gesagt, ey Caro, bist du die Caro Kauer? Sag ich, ja. Und dann sagt er so, ey, das ist krass. Also ich wollte dich eigentlich gar nicht hier haben, weil du viel zu wenig Follower hattest. Ich glaube damals 75.000 dann. Und dann habe ich gesagt, okay, war richtig unangenehm. Und dann sagt er so, aber ey, deine Verkaufszahlen sind viel, viel krasser als von der Person, die da hinten steht mit 1 Million Followern auf YouTube. Und da, das waren so diese Schlüsselmomente, wo ich dachte, boah, das ist schon krass, dass meine Community so einfach am Start ist und so mir einfach vertraut und das, was ich zeige, einfach auch feiern. Genau, und daraufhin durfte ich dann eine Kollektion mit dieser Modemarke machen. Die war dann auch innerhalb von, ich lass mich lügen, von 5 Minuten ausverkauft. Es waren auch wirklich enorme Stückzahlen für den Moment. Und dann dachte ich so, ja, also mega cool. Ich habe aber die Sachen tatsächlich immer nur per Mail gesehen, also per Foto. Ich konnte die weder anfassen, noch hatte ich die an. Und es war mir zu wenig. Und ich wusste da auch schon wieder, ey, da steht mein Name ja auch irgendwo drauf.
Wie, du konntest die Sachen gar nicht selber tragen?
Ja, ich habe die erst beim Shooting gesehen. Also ich durfte dann schon per Mail immer mitbestimmen und sagen, hey, mach doch den Rock ein bisschen länger, mach das doch vielleicht in einem anderen Stoff, soweit ich das irgendwie auch beurteilen konnte. Ich bin ja auch keine Designerin, muss man ja auch mal dazu sagen. Und dann war mir das aber zu wenig, weil ich dann beim Shooting schon gemerkt habe, so, ah, hätte ich das in der Hand gehalten, davor hätte ich es vielleicht doch ein bisschen anders gemacht. Und ich hatte, glaube ich, schon immer diese Affinität zur Mode. Und genau, und dann wusste ich schon, okay, die zweite Kollektion hatte ich bis dato aber schon unterschrieben gehabt, die habe ich dann auch noch gemacht, habe aber schon da gewusst, ich mache danach mein eigenes Ding und habe dann mein eigenes Modelabel gegründet und wir haben auch ursprünglich ein paar Fehler gemacht, ein bisschen blauäugig gewesen, wir haben es erst unter einem anderen Namen gedroppt.
Wie hieß es damals?
Saints & Co. Warum auch immer, wir haben es ganz cool gefunden und dieses und Co. stand für die Community. Und allein, wenn man sich so überlegt, All Saints, ne, kennt ja jeder. Ja. Die sind es noch nicht mal gewesen, die uns abgemahnt haben. Das war irgendeine Verwaltungsgesellschaft. Aber es war, was auch völlig fein war, weil ich glaube, auch daraus haben wir gelernt, wir sichern uns jetzt immer ab, wenn wir irgendwas droppen, irgendwas machen. Und haben dann recht schnell, ich glaube 3 Monate, 4 Monate später nach Gründung, umfirmiert. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das nochmal, aber nur noch unter meinem Namen, obwohl das ursprünglich so gar keine Option für mich war, weil ich dachte, wenn es dem Label mal schlecht geht oder das Label mal einen Shitstorm fährt, you never know, dann wollte ich das so ein bisschen unabhängiger voneinander gestalten, weil ich auch immer gedacht habe, wenn ich mal irgendwie nicht mehr in bin auf Insta, was ja auch jederzeit passieren kann. Die Kunden können ja auch morgen sagen, ey, Caro Kauer ist jetzt einfach durch so. Dann wollte ich das einfach unabhängiger gestalten. Da zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr, weil ich gesagt habe, es ist so verbrannt irgendwie, so verbrannte Erde, wenn ich jetzt irgendwie einen neuen Namen da aus der Erde stampfe, irgendwie auch nicht mehr so cool. Und dann entstand Caro Kauer Label. Das Ganze war eigentlich ganz, ganz wichtig auch, weil dann recht schnell B2B-Kunden auf uns zugekommen sind, die dann gesagt haben, jetzt ist es interessant, weil die Marke Caro Kauer kennen sie einfach schon und mit mir haben sie auch schon länger gearbeitet.
Also aber B2B-Kunden heißt dann
About You, Bräuninger, Pico und Kloppenburg zum Beispiel.
Sag mal, an der Stelle einmal kurz die Frage, weil in der Influencer-Welt in Deutschland gibt es ja durchaus eine weitere Person, die zumindest so ähnlich klingt.
Ja.
Also Caro Kauer, ich bin jetzt kein Experte, aber ja. Von Caro Dauer habe ich auch schon gehört. kennt ihr euch? Ist das irgendwie wahrscheinlich reiner Zufall, ne?
Das ist reiner Zufall, ja. Das ist reiner Zufall. Ich muss auch fairerweise an dieser Stelle sagen, ist auch der angeheiratete Name tatsächlich.
Bei dir?
Genau, bei mir. Ich habe Caro Dauer tatsächlich irgendwann mal kennengelernt. Das war bestimmt so vor 7 Jahren bei den About You Awards. Da bin ich hingegangen und gesagt, hey, übrigens heißt Caro Kauer. Ich glaube, es war richtig unangenehm. dann meinte sie so, ja, cool, lass eine Story machen. Also wirklich ultra süß. Und wir haben dann auch eine Story gemacht. Ich glaube, die gibt es auch noch irgendwo in meinem Verlauf. Und dann standen wir an so einem Stand mit Eis und dann hat sie gesagt, hallo, ich bin die Caro Dauer und das ist hier die Caro Kauer. Und so im Nachgang dachte ich so, wie unangenehm einfach. Aber halt irgendwie schon auch Fangirl-Moment. Und deshalb,
das heißt, du bist schon auch Fan von ihr?
Ich finde sie ultra toll und es war mit einer der ersten Personen, denen ich gefolgt bin tatsächlich. Ja, und auch das nicht verstanden habe, was sie da eigentlich macht.
Aber eigentlich ist es schon so, vielleicht, wenn jetzt die Leute fragen, wie wird man in Deutschland erfolgreiche Influencerin? Man muss Caro heißen und irgendwie so ein bisschen so mit Nachnamen irgendwie sowas wie Richtung Kauer.
Ja, 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 es gibt noch ein paar Optionen. Ja, es gibt noch. Wenn man die für die vorderen Buchstaben noch austauscht, gibt es noch ein paar. Ja.
Man könnte auch noch andere Schreibweise. Ne?
Ja, genau. Ja, tatsächlich, nee. Ich glaube, die Antwort darauf ist einfach fleißig sein. Ich glaube, man muss einfach viel machen und also ich zumindest für meinen Teil, ich bleibe nie stehen, mein Gehirn schaltet auch nie aus, ist vielleicht auch nicht so ganz gesund, also ich kann mich jetzt nicht vor den Fernseher setzen, da sind in meinem Gehirn viel andere Sachen einfach drin, als dass ich jetzt mich konzentrieren könnte auf irgendeinen Film, aber weil ich da einfach so Bock drauf habe, das ist so, da steckt einfach mein ganzes Herz drin, das Label, und mittlerweile sind es ja...
aber Label heißt jetzt irgendwie, wie groß ist das Label jetzt? Vom Umsatz her, kannst du das sagen?
Wir sind im siebenstelligen Bereich.
Okay, also so genau. Irgendwas, so 200 Millionen?
Im siebenstelligen Bereich, genau.
Okay. Aber ihr verkauft dann jetzt an die verschiedenen Distributeure, also die E-Commerce-Firmen, Zalando, About You und so weiter.
Richtig, richtig. Wir sind jetzt bei 9 B2B-Kunden mittlerweile.
Bräuninger habe ich gesehen.
Genau, Bräuninger, auch stationär. Wir erweitern jetzt auch auf Österreich und so weiter.
Schweiz. Wer ist euer größter? Kann man das sagen, einer der größeren? Das ist dann wirklich Zalando, wenn man sich das vorstellt?
Ja, also das ist tatsächlich, ich würde sagen, Bräuninger in dem Fall. Okay. Ja, weil die uns da wirklich auch echt krass supporten, auch im Offline-Handel. Also da sind wir auch stationär überall vertreten.
Und was für Produkte machst du da?
Bei Bräuninger, oder generell Label, also Kleidung.
Kleidung, also, ja, aber also, was genau, Hosen?
Also, genau, also wir machen generell Frauenkleidung bisher, auch so vereinzelt Kinderkleidung. Wir machen immer so Mini-Mi-Kollektionen dazu. Und jetzt kommen auch Männerkleidung dazu ab September. Und wir haben natürlich auch Produktneuheiten drin. Wir haben ein Parfum gelauncht letztes Jahr, Ende letzten Jahres. Wir haben jetzt einen Wein gelauncht. Also auch da bleiben wir nicht stehen und sagen, hey, wir sind jetzt nicht ein klassisches Modeunternehmen, sondern wir sind so ein Influencer-Fashion-Unternehmen, wo aber auch so, ich hatte ehrlicherweise irgendwann mal Angst, so ey, wird das ein Bauchladen? So, wenn ich jetzt hier Parfüm noch und ja. Wein. Und ich für meinen Teil habe dann irgendwann entschieden, so nee, man darf das gar nicht so engstirnig sehen. Ich habe jetzt einfach Bock auf ein Parfüm. Ich habe jetzt Bock auf Wein. Lass das testen, lass das machen.
Und wie kommt das denn zustande? Also bei den Klamotten, fangen wir da an. Das heißt, du hast irgendwie das Gefühl, es müsste mal ein neues T-Shirt geben und dann designst du eins. Oder dann wer produziert das dann? Wie läuft das dann?
Genau. Also ich mache immer Moodboards fertig. Wir haben 6 Drops im Jahr, also 6 Kollektionen. Und ich erstelle dann immer so Moodboards, was mir gefällt, was ich cool finde. Wir sind sehr bekannt für den Oversize-Style und so weiter. Also wir sind grundsätzlich oversized, haben sehr viele Basics, kombinierbar aber dann auch mal mit ein bisschen knalligeren Teilen. Und dann schicke ich die Moodboards an unser Designteam. Es besteht jetzt mittlerweile auch schon aus 4 Personen. Und die bereiten dann per Skizze und so weiter vor, wie so eine Kollektion aussehen kann. Die dann natürlich alles, die dann harmoniert, farblich und so weiter. Die stellen mir das dann vor. Ich segne ab oder halt eben nicht. Und dann kommen die ersten Samples an. Wir produzieren Türkei, Portugal und Italien, je nach Ware eben. Und dann kommen die Samples an. Ich probiere die an und dann ändern wir sie nochmal ab. Und bis das richtige Teil dann ist, das dauert dann ein bisschen und dann kommt es irgendwann online.
Und preislich ist es dann so, was kostet jetzt, machst du jetzt so einen Top? Also ich sehe jetzt gerade bei dir so ein Oversize-T-Shirt, was wird das im Laden? Oder im
also das kostet jetzt 49 Euro, das von uns, genau. Das ist jetzt erst gestern online gegangen, ist schon ausverkauft. Wir hatten so ein Pre-Access, das erste Mal ausgetestet.
Bei euch auf der eigenen Seite dann? Oder?
Genau, über Newsletter. Wir haben fast 100.000 Newsletter-Abonnenten mittlerweile im Label und das hat ganz gut funktioniert. Wie gesagt, auch da testen wir uns immer aus. Und
was heißt, es kommt da gar nicht zu About You oder zu Zalando?
Doch auch. Aber bei uns ist der Launch erst am Sonntag, der offizielle Launch. Und wir haben jetzt gestern für 24 Stunden für alle Newsletter-Abonnenten das freigemacht, sodass sie schon mal vorab shoppen konnten.
Und ausverkauft heißt dann, wie viele Teile sind dann verkauft worden?
Also je nach Teil tatsächlich. Bei dem Shirt hatten wir 600.
600. Dann zack, weg.
Genau.
600 mal 50.
Genau, das kannst du jetzt ausrechnen.
30.000 Umsatz.
Richtig.
Ist das schon okay, ne?
So. Auf jeden Fall.
Bei solchen Produkten ist auch eine ganz gute Marge dabei, ne? Also sowas ist ja im Fashion-Bereich bekannt. Also ich meine, dass du kaufst sie wahrscheinlich jetzt nicht für 60 für 50 Euro.
Aktuell ist es super schwierig mit den Preisen, weil die Rohstoffpreise einfach aktuell super hoch gehen und wir eigentlich die Intention hatten, ein bisschen günstiger zu werden. Was natürlich sich jetzt gerade so ein bisschen, es lässt sich jetzt nicht so krass umsetzen, wie wir es eigentlich vorhatten. Also wir wollten einen Tick günstiger werden, aber durch die Preise, die jetzt einfach steigen, ist es eben, ja.
Machst du generell irgendwo bezahltes Marketing? Also bezahlst du für irgendwelche Werbeleistungen irgendwo?
Wir machen ab und zu Influencer-Werbung tatsächlich.
Also du wiederum, jetzt schließt sich der Kreis, mittlerweile sprichst du andere an, ob sie...
Richtig.
Okay.
Auch das machen wir ab und zu. Man muss fairerweise sagen, wenn es gerade ums eigene Label geht, ist es anders, wie wenn ich die Werbung mache. Ist klar, weil ich mache ja für meine Fashion-Werbung, dann explodiert das immer. Das muss man sich dann doch manchmal vor Augen führen, dass es nicht immer so funktioniert. Trotzdem ist es ja Image, dass man damit ja auch irgendwo einkauft und so weiter. Deshalb machen wir es auch nicht so oft, weil das jetzt nicht so krass erfolgsversprechend ist. Ansonsten haben wir seit 3 Monaten machen wir jetzt Ads, schalten wir Ads. Ist aber ganz gut, funktioniert erstaunlich gut. Hätte ich auch nicht erwartet, ehrlich gesagt. Da habe ich mich noch so ein bisschen dagegen gesträubt. Aber ist super. Also das machen wir dann auch. Das sind die 2 Kanäle. Und eben B2B, wo wir natürlich auch, wie gesagt, offline ja irgendwo hängen in Stores, im Handel, wo man uns ja auch wahrnimmt, ohne mich zu kennen. Und das ist mir ultra wichtig. Also deshalb versuche ich auch, wir haben jetzt auch noch ein neues Unternehmen gegründet dieses Jahr, um einfach diese Standbeine zu festigen, unabhängig von meiner Person, weil es ist klar, das Label heißt so wie ich, es funktioniert auch nur mit mir aktuell, aber auch da versuchen wir es loszulösen.
So. Ich meine, alle großen Fashion-Labels heißen doch wie Personen, also von Dolce & Gabbana bis Hugo Boss oder Gucci, ich meine, am Ende sind es alles Wolfgang Job, Jill Sander, sind doch alles also Menschennamen.
Ja, definitiv, aber ich würde mich da auch gar nicht so einreihen in die Namen, die du jetzt gerade oder in die Persönlichkeiten, die du ja jetzt sagst. Deshalb,
sondern wo würdest du dich so einreihen und das mal so jetzt so auf klassische Brands zurückgreifen?
Ich bin einfach Caro Kauer aus Eisling. Ich mache das, was ich mag und habe natürlich schon immer so ein bisschen Ehrfurcht auch vor den Großen und habe auch immer so ein bisschen, also ich bin einfach nicht blauäugig in dem, was ich mache und ich habe und versuche da einfach schon Schritte jetzt zu gehen, dass wenn ich eben nicht mehr in bin und eben nicht ein Karl Lagerfeld bin, sondern einfach nur Caro aus Eisling, die halt eben morgen out sein kann, dass ich da eben Standbeine habe, die...
Aber es ist schon so eine Sorge, ich ab und zu in so Podcastern frage ich halt auch bei Gästinnen oder Gästen nach, so wie seht ihr die Zukunft? Und viele sind total bullish, dass das eigentlich nicht der Fall sein wird. Aber du bist schon permanent mit der Sorge im Hinterkopf oder mit der klaren Erwartung, eines Tages, sei es in ein paar Monaten oder ein paar Jahren, ist es vorbei.
Sorge ist jetzt auch ein großes Wort. Ich bin, glaube ich, sehr realistisch in dem, was ich tue und mache. Und ich liebe das, was ich mache. Aber es ist schon so, dass es... Ja, ich denke mir immer so, es kann halt eben vorbei sein. Und wir haben 50 Mitarbeiter. Ich habe diesen innerlichen Drang, diese Verantwortung, die ich da habe, über diese Mitarbeiter, über meine 2 Kinder, dass ich das jetzt nicht einfach mache und denke so, naja gut, wenn es morgen vorbei ist, dann machen wir halt den Laden zu und ich gehe halt an die Kasse arbeiten, was überhaupt gar kein Problem wäre, würde ich sofort machen. Aber ich hätte dann die 50 Mitarbeiter verloren und die Mitarbeiter hätten ihren Job verloren und keinen Arbeitsplatz mehr bei mir. Und ich habe da einfach so den großen Drang, diese Verantwortlichkeit über diese Person, dass ich das gar nicht dazu kommen lassen möchte. Und deshalb versuche ich, das so ein bisschen auszustrahlen. Und wir haben die Consulting, die jetzt quasi Produkte für andere Creator entwickelt. Also Creator XY möchte jetzt auch eine Brand bilden. Dann kommen die zu uns. Wir haben die Kontakte, wir machen das, wir bieten das wie so einen Baukasten an, dass man von der Designentwicklung bis hin zum Fulfillment, dass man das alles über uns abwickeln kann. Einfach auch aus dem Grund habe ich das Lager zu uns geholt im Rahmen der Namensänderung ganz am Anfang. Wir waren erst beim Fulfillment und als wir es dann zu Caro Kauer rüber geswitcht haben, habe ich gesagt, so und jetzt möchte ich das Lager aber auch bei mir haben. Ich möchte die Kontrolle und vor allem möchte ich vielleicht irgendwann mal die Logistik für andere machen, falls mein Brand nicht mehr funktioniert. Und so denke ich in vielen Dingen so, was ist, wenn es mal nicht funktioniert? Und natürlich hoffe ich, dass es auf Ewigkeiten funktioniert. Ich hoffe, dass meine Tochter, wenn sie da irgendwann mal Lust drauf hat oder mein Sohn, dass die das mal weiterführen können, wenn das noch so weit steht. Aber wenn das eben nicht der Fall ist, habe ich eben so ein paar Ausweichmöglichkeiten.
Also Logistik ist ein Thema, was noch?
Logistik, die Consulting, Newsletter, also ich habe einen eigenen Newsletter, unabhängig vom Label sozusagen, wo wir auch jetzt, den habe ich erst vor 5 Monaten. Und da ist es sehr privat. Ich erzähle einfach nochmal so ein bisschen hinter den Kulissen und so weiter. Und da merkt man halt auch, ich meine, die Öffnungsrate ist fast bei 96%. Also das sind wirklich die Menschen, wo einfach noch mehr von mir wissen wollen und noch mehr erfahren möchten. Und ich glaube trotzdem, dass das unternehmerisch auch irgendwann mal ganz gut sein kann für Firmenkunden, die halt sagen, hey, lass uns da auch vielleicht nochmal eine Werbung schalten.
Wie bist du eigentlich an 100.000 Newsletter-Abonnentinnen gekommen? Ich meine, das ist ja die Frage, die sich viele stellen, weil man hat dann seine Follower bei Instagram und das ist doch schön und gut, aber die sind dann ja in Instagram, die gehören, du hast nicht den richtigen Kontakt, sondern den hält dir dann am Ende Facebook oder halt Instagram, du hast die nur als Follower, du kannst sie nicht immer so ansprechen, wie du es möchtest, sondern du musst dann immer dafür bezahlen oder Algorithmus muss irgendwie funktionieren. Newsletter ist ja viel geiler, ist ja viel besser, die Adresse zu haben. Wie hast du es geschafft, so viele Adressen einzusammeln?
Ich glaube so, also ich habe einfach, ich poste immer wieder kontinuierlich, dass meine Post von Caro heißt die übrigens. Post von, habe ich von Paul Rübke geklaut, den Namen. er hat nämlich Post von Paul, ja. Ich habe Post von Caro. Das hält er mir immer noch vor, aber nein, das war natürlich abgesprochen und ich poste einfach kontinuierlich. Ich sage, welches Thema ansteht, ich sage, über was ich im nächsten Newsletter
und dann
berichte.
Sagst du, hier sign up irgendwie.
Genau, sign up.
Bio, sign
richtig,
up und so.
Richtig. Und das jeden Freitag.
Und das, darüber sind 100.000 Leute zusammengekommen.
Genau.
Das machst du Mailchimp-mäßig?
Genau.
Aha. Krass, okay, das ist ja schon ein Hebel.
Ja, genau, aber es sind halt, ja, ist auf jeden Fall, ja, sehr schön. Ich meine, ich habe meinen heute noch nicht geschrieben, weil ich jetzt hier sitze, aber das mache ich nachher noch und dann geht er heute Abend online.
Aha.
Genau.
Kleiner Hinweis für die neuen Ziele. Und zwar Pipedrive kennen wir bei OMR auch sehr gut. Das CRM-System insbesondere für die Förderung des Wachstums kleinerer Firmen. Pipedrive ermöglicht es ganz einfach, den Überblick zu behalten über Vertriebsaktivitäten, Gespräche, Abschlüsse. Man verpasst keine Nachfassaktion. Pipedrive ist vor allen Dingen einfach zu bedienen, vollständig anpassbar auf die jeweilige Firma, auf die jeweiligen Teams und erstellt sehr hübsche visuelle Berichte. Darüber hinaus gibt es zahlreiche smarte Automatisierungen. Also geht zu pipedrive.com, um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten. Zurück zum Podcast. Okay, das heißt für dich ist irgendwie Mode, aber aktuell oder so eigene Sachen machen unter dem Caro-Caro-Label ist der größte Teil.
Definitiv,
und dann
ja.
Kommt jetzt, hattest du gerade schon angedeutet, irgendwie Wein dazu. Was gibt's, also wie kam das?
Der Wein kam, weil ich super gerne Grauburgunder trinke und ehrlich gesagt war vor einem Jahr ungefähr, vor eineinhalb Jahren hatte ich eine Anfrage von einem Weinhändler, der gemeint hat, hast du nicht Lust, einen eigenen Wein mit uns zu machen? Und da habe ich gesagt, ja, Bock hätte ich schon, aber nicht mit dem Weinhändler, sondern mit dem Weingut meines Vertrauens sozusagen und habe die dann angeschrieben. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt irgendeinen Kunde angeschrieben habe und habe gesagt, hey, ich hätte voll Bock, einen Wein mit euch zu machen, habt ihr auch Lust? Die waren auch gleich Feuer und Flamme. Wir haben uns ultra gut verstanden mit Jochen Dreißigacker und seinem ganzen Team, auch super familiär, also wirklich so die gleichen Strukturen.
Grüß an Jochen, ja, kennen wir auch.
Ja, ja, genau, stimmt, der war ja auch dabei, ne, an der OMR. Genau, und entstand die Idee vom Wein und mit dem richtigen Kooperationspartner, in dem Fall Jochen, hat das ultra Spaß gemacht. Wir waren wirklich von der ersten Sekunde an dabei. Wir haben die Weinreben sozusagen.
Und ist das für dich ein Business? Also ist das irgendwie auch so vom Umsatz auch siebenstellig?
Nein. Also ist tatsächlich so, es war das erste Mal, dass wir so ein Produkt gelauncht haben. Davor, was ähnlich war, ist ein Parfum, wo man auch so ein bisschen die Katze im Sack kauft, weil man kann das halt davor nirgendwo testen. Und da beim Parfum war es tatsächlich so, dass es... lass mich überlegen, es waren 6.000 Flakons und die waren für 89 Euro waren die im Shop und die waren innerhalb Stunden weg.
Und das hast du auch dann selber designt, kann man sagen, das Parfum?
Genau, mit Gesa Schön. Gesa Schön ist der Parfümeur Deutschlands, habe ich mir sagen lassen und der ist der Erfinder von dem Molekül Iso Esupa, was anziehend auf den anderen, auf den Gegenüber wirkt. Und der hat sich dem Ganzen angenommen. Ist auch so ein Freigeist, ganz, ganz toller Mensch. Und genau, der hat das mit mir gemacht. Und das
ohne
haben wir dann...
Handelspartner, sondern du hast...
Komplett, ja, ich wollte das exklusiv bei mir.
So ein bisschen so Jeremy Fragrance-Style.
Vielleicht ein bisschen, ja.
Der war mal vor ein paar Monaten hier, das war auch spektakulär.
Ja, ja, ja. Also das war tatsächlich krass, ja. Und dann war das innerhalb von Stunden auf jeden Fall weg. Und das war schon auch eine Herausforderung, etwas zu verkaufen, wo die Leute einfach keine Berührungspunkte mit hatten. Und dann musste ich das halt schön erklären. Und das habe ich habe die Leute mit auf die Reise genommen, also wirklich von Tag 1 Parfümentwicklung und so weiter und so fort. Und der Hype war schon davor da. Ich habe das gespürt. Ich habe die Nachrichten gelesen. Ich wusste, dass auf jeden Fall einige das Parfüm haben möchten. Dass es nachher aber die Masse ist, war auf das zuzuführen natürlich, dass ich den Hype Hype so ein bisschen versucht habe hochzuhalten, das immer zu zeigen. Und weil das Parfum einfach auch mega, mega geil war, muss man dazu sagen. Ich liebe es bis heute, ich trage es bis heute. Und wir haben es danach nochmal gedroppt mit 6.000 und sind jetzt nochmal in der Nachproduktion.
Serious Money, ne? Also 6.000 mal 89 hast du gesagt, ne?
Ja. Ja, innerhalb von ein paar Stunden, ja, das war schon krass.
Und da sind ja auch vor allem die Margen richtig gut, ne? Also bei Parfum sind nochmal besser als, glaube ich, jetzt bei Mode, ne?
Auch da sind die Rohstoffpreise wieder am Ansteigen.
Ja, aber so viele Rohstoffe sind da gar nicht drin.
Ja, aber Papier muss man ja auch berechnen, Glas vor allem, okay. Sein Glasflakon. Auch die Schraubverschlüsse und so darf man nicht unterschätzen.
Und sag mal, nochmal zurück zu der Weingeschichte, weil du hast mir im Vorgespräch erzählt, das war der Moment, wo Paul Ripke in dein Leben trat.
Ja.
Also wir kennen ihn, oder ich schätze ihn sehr, ein alter Freund von OMR. Der hat dann dich einfach kalt angeschrieben, erzähl mal.
Genau. Paul hatte ja vor mir schon einen Wein kreiert mit Jochen 30-Acker, den Parisling. Ja.
Wegen seiner Marke, ne? Paul,
ja, genau. Paul ist sowieso der König von Namenserfindungen. Und auf jeden Fall saß der, glaube ich, mal bei einem Gläschen Wein bei Jochen. Und Jochen hatte das, glaube ich, ganz random erzählt, dass da wohl eine Influencerin da ist, die jetzt auch einen Wein mit ihm macht und so weiter. Und dann hatte Paul am selben Abend, es war irgendwann nachts, habe ich dann die Nachricht von ihm bekommen: Ey, Caro, sag mal, du machst doch den Wein mit Jochen. Der muss Grauburgunder heißen und so sieht das Logo aus.
Also der muss Grauburgunder.
Grau, also mit K. Statt Grauburgunder mit G einfach Grauburgunder, weil ich ja Caro Kauer beides mit K geschrieben heiße. Deshalb muss der Grauburgunder mit K geschrieben werden. Und ich fand das ganz geil. Und sag ich so, ja, genau so nehme ich das. Ja, perfekte Idee.
Oh
und
Gott, ja.
Ja, und ich muss ja auch dazu sagen, ja, und ich kannte Paul von früher aus der Hochzeitsfotografie. Also es war auf jeden Fall schon mal der Name, den man einfach schon immer mal wieder, über den man gestolpert ist. Und das fand ich dann schon krass.
Wie, war Paul auch mal Hochzeitsfotograf? Nein.
Nein, er war, nee, generell aus der Fotografie.
Ah, okay.
Nein, genau. Und da ist man auch über den Namen immer mal wieder gestolpert. Aber es war dann schon krass. Ich meine, jetzt schreibt ein Paul Ripke mir, wie ich meinen Namen zu nennen habe, ne? So. Wie ich mein Bein zu nennen habe. Und genau, jedenfalls war das schon krass. Und seit da war es dann so, genau, ich hatte ihm dann noch geschrieben. Kurze Zeit später ging eben das Parfüm online und ich hatte dazu ein großes Parfüm-Lounge-Event geplant. Mein erstes Influencer-Event sozusagen. Und habe ihm dann geschrieben, weil ich wusste, er ist noch in Deutschland und habe ihm dann, glaube ich, draufgequatscht, wenn ich mich noch richtig erinnere. Und dann habe ich ja gesagt, hey Paul, ich weiß, es ist ein Frauenparfum, ist vielleicht nicht so deins, aber ja irgendwie dann doch auch passend, weil es eben nicht so deins ist. Und und der Dresscode ist schick und schnieke. Und wenn du kennst ja Paul mit seinen Birkenstocks und kurzer Hose. Er hat gesagt, hey Caro, geil, komm ich. Aber halt in Birkenstocks und kurzer Hose ist so überhaupt gar kein Problem. Und dann kam er und wir mochten uns einfach vom Tag eins an und haben seit da auch ganz, ganz viel Kontakt. Er unterstützt mich in vielen Dingen. Ich habe immer ganz viele Fragen. Genauso andersrum versuche ich auch immer mal wieder hin und wieder Paris zu posten und ihn da zu supporten. Und das besteht so auf Gegenseitigkeit und das ist wirklich, wirklich richtig cool. Ich bin sehr, sehr dankbar. Und es steht sogar eine kleine Kollektion an, die im September online geht.
Das heißt, er macht dann seine Männerklamotten?
Nein, wir haben ausgemacht, dass er vier Teile für mich kreiert.
Für Frauen?
Genau. Und ich vier Teile für ihn. Und wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Also er weiß nicht, was ich kreiere. Ich weiß nicht, was er designt. Und dann gibt's ein Lounge-Event im September. Irgendwo bei uns in der Nähe, irgendwo um Eisling rum. Ich habe eine ganz genaue Vorstellung. Da sind wir aber gerade auf der Suche nach der passenden Location. Und genau, und dann gibt es ein Lounge-Event, wo wir zum ersten Mal sehen, was Paul sich für mich ausgedacht hat und was ich mir für ihn ausgedacht habe. Genau.
Okay. Was eine Influencer-Partnerschaft am Ende?
Total, ja. Auch, ja, bestimmt, aber es ist doch mehr Freundschaft tatsächlich. Unterm Strich ist es mehr Freundschaft.
Also ich habe dich darüber gefunden, weil du auch bei ihm im Podcast, glaube ich, warst, ne? Und
ja.
Ihr regelmäßig zusammen wie postet oder so.
Genau. Also es ist immer mal wieder, wenn er in Deutschland ist, dann machen wir immer was zusammen. Wir hatten letztens mal ein Paul Ripkes Erlebniswochenende, wo er mich so ein bisschen in sein altes Leben so ein bisschen mit eingeführt hat, mit den Toten Hosen. Also ich durfte mit auf das Tote Hosen Konzert zu Materia. Dann waren wir in Heidelberg in der abgeranztesten Kneipe ever, aber es war so cool und ja, solche Dinge machen wir dann schon. Ich war auch in L.A. Anfang des Jahres bei ihm und da haben wir dann auch eine Kollektion geshootet. Also es ist wirklich ein Geben und Nehmen, aber unterm Strich ist es mehr Freundschaft als irgendwas im Influencer-Bereich.
Aha. Und das sind sozusagen deine großen Säulen, also die Mode,
ja.
Dann Wein und jetzt auch noch Parfum.
Genau, also eigentlich kannst du das so sehen, es ist mittlerweile sind die Strukturen so, dass ich eine Holding gegründet habe, die Karukauer Family sozusagen, und da drunter sind drei Säulen. Zum einen natürlich die Influencer-Geschichte, dann das Modelabel, wo jetzt auch ein Store entsteht. Und
wo ist das Store dann?
In Eisling.
In Eisling?
Ja, genau.
Gibt es da genügend Menschen, die das kaufen würden?
Ich hoffe es.
Wie groß ist denn Eisling?
20.000 Einwohner. Okay. Ja, aber ich hoffe natürlich auf viele Menschen, die einfach mal so uns besuchen kommen, auch außerhalb von Eisling. Wir haben auch direkt daneben eröffne ich ein Café, das Karukauer Café, das erste. Und ich glaube, die Kombination aus beidem, dass man uns mal besucht, ich freue mich über jeden, der kommt. Also nicht nur Leute aus der Region, auch sehr gerne, aber natürlich auch aus ganz Deutschland und egal woher. Und oben drüber haben wir unsere Büros, hinten dran unser Lager. Das heißt, wir ziehen jetzt in ein Gebäude, wo alles, wo es einfach den Platz hergibt, wo wir alle reinpassen.
Und was ist die Vision? Also wie groß kann man das machen? Also jetzt sagen wir 7-stelligen Umsatz. Kriegt man das jetzt auf 8-stellig oder auf 9-stellig entwickelt in den nächsten Jahren? Also willst du richtig so eine Firma aufbauen mit dann, weiß nicht, ein paar hundert Mitarbeitern oder 1000 oder was stellst du dir vor?
Nee, die Vision ist es eigentlich, also ehrlich gesagt, ich will gar nicht jetzt mehr so groß wachsen, weil ich natürlich auch merke, ich hatte das im Vorgespräch mit dir schon so gesagt, irgendwann verliert man auch so ein bisschen die Kontrolle und diesen Charme von so einem Startup, diesen Charme, dass man alle Mitarbeiter kennt. Ich liebe das, das ist wie so eine Familie und irgendwann ist halt jetzt vor allem so ein Punkt erreicht, wo ich sage, hey, das passt, so was will man denn noch mehr und das ist cool. Und meine Vision ist es, dass wir alle unter einem Dach arbeiten. Das schaffe ich jetzt ab Ende des Jahres, dass wir alle als Familie sozusagen, als Karukau-Familie unter einem Dach arbeiten. Und hey, alles, was kommt, wer weiß, vielleicht ist es nicht unser letzter Store und nicht unser letztes Café. Und klar, da gehe ich wahrscheinlich nochmal mit, aber es muss nicht viel größer werden. Ich hoffe einfach, dass ich die Arbeitsplätze so halten kann, wie sie sind und jeder Spaß hat und jeder gerne bei mir arbeitet.
Verfolgst du zum Beispiel, was Lena Gerke mit About You macht? Also ich meine, die macht ja dann eine gemeinsame Firma, aber ich glaube, da ist schon der Plan und auch die Hoffnung von About You bestimmt.
Auf ein Exit, größer, ne?
Weiß ich gar nicht, aber okay. Zumindest, dass es eine größere Firma wird. Also jetzt, ich glaube, die wären jetzt mit 50 Leuten wahrscheinlich nicht zufrieden.
Ich verfolge es tatsächlich nicht so, außer dass ich die Mode ganz geil finde. Also die machen schon coole Sachen auf jeden Fall.
Auch ist eine Herrenlinie, ne?
Also ja, habe ich gesehen. Die haben es in Pizzakartons verschickt.
Ja, ich habe es bekommen. Ja, also gute Sache.
Sehr cool. Ja, geile Idee. Also es muss halt jeder für sich selber entscheiden. Und dadurch, dass es bei uns so regional ist und so familiär und so, ist es für mich jetzt kein Erstreben zu sagen, legen irgendwann mal einen Exit hin, weil ich liebe das, was ich tue und ich könnte mir das auch gar nicht vorstellen, die Kontrolle abzugeben. Deshalb muss es irgendwie so in so einem Rahmen bleiben, dass ich das halt einfach noch so, wo ich noch die Fäden ziehen kann.
Gibt es denn irgendwelche anderen Influencerinnen vor allem oder Influencer auch in Deutschland oder international, die dich so ein bisschen inspirieren, wo du sagst, okay, da gucke ich mir viel ab?
Wen ich ganz toll finde, wer mich extrem inspiriert hat, als ich die Doku angeschaut habe, war Chiara Ferragni.
Weil italienische Monster-Influencerin, ich glaube mit 50, 60 Millionen.
Oder ja, so. Ganz krass, ganz krass. Ich finde die ist so trotz allem so down to earth und das inspiriert mich extrem, diese Bodenständigkeit.
Findest
und
du das bodenständig?
Ja, ich finde die schon noch bodenständig irgendwie so. Also trotz dessen, dass sie jetzt Markenkleidung trägt und auf diesen Fashion-Shows umhertanzt, ich finde sie trotzdem so von ihrer Art.
Also ich folge dir auch, cool. Also ein bisschen da rein, sagen, zu wissen, was so passiert.
Ja.
Also so richtig bodenständig, in welchen Hotels sie so absteigt und dann ist sie irgendwie, wie vielen Städten die rumhängt und boah, das wirkt jetzt schon sehr Jet-Set-mäßig.
Ja, also ich finde aber von ihrer Art so, was sie, wie sie sich so gibt und so weiter. Also ich meine, Bodenständigkeit hat ja meistens auch nicht so mit Materiellem zu tun. Also ich meine, ich trage auch mal ein Balenciaga-Shirt oder ein High-Fashion-Shirt oder so, aber trotzdem weiß ich, wo ich herkomme und so. Und ich finde, irgendwie, das spürt man bei ihr. Ich kann dir das gar nicht so richtig erklären. Ich mag sie total gerne anschauen.
Okay, aber die ist vor allen Dingen Influencerin, die macht ja auch keine eigenen Sachen, die hat ihr eigenes Label.
Label. Genau, ja, okay. Genau, das Label. Das hat sie ganz, ganz früh sogar auch schon begonnen.
Mit diesen Wimpern, ne?
Ja, genau, dieses eine Auge, was immer offen ist und das andere zu, so, ja.
Ja, okay, aber ansonsten macht die ja wirklich Kooperationen, bis der Arzt kommt. Also wie viele große Brands mit der gemeinsam arbeiten, ich sehe das irgendwie bei mir im Feed, das ist ja der Wahnsinn, ne?
Das ist der Wahnsinn, ja, das stimmt.
Machst du das auch noch so nach wie vor, dass sehr, sehr viele dir Kooperationen machen wollen, dass du sozusagen jetzt auch andere Brands pusht?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe, ich sag jetzt mal, mein Influencer-Job ist schon noch, da bin ich immer noch sehr aktiv. Ich habe so um die 25 Kooperationen bis 30, also im Monat.
Mhm. Und also jeden Tag eine quasi?
Ja, genau. Genau. Also fast jeden Tag eine. Manchmal gibt es so ein, zwei Tage Pause und dann habe ich vielleicht an einem Tag zwei oder so. Aber es sind alles geile Brands und es ist so.
Sag mal ein paar Beispiele.
Copenhagen, mit denen arbeite ich schon super lang zusammen. Die machen Schuhe. Lass mich überlegen. Captain & Son, Sonnenbrillen, Uhren und so weiter, arbeite ich auch schon ultra lang zusammen. Viele Fashion-Brands, About You, Breuninger, mit denen ich auch quasi auf der anderen Seite mit dem Label zusammenarbeite. Das sind auch alles
Kooperationen. Auch irgendwas sozusagen, irgendwie was aus der super Premium-Liga, die Balenciagas oder sowas, Gucci.
Porsche oder? Ist Porsche, dabei, okay. Genau. Da bin ich in der Dreamers-Kampagne sozusagen dieses Jahr dabei. Da war ich auch auf der Out-of-Home-Kampagne mit auf großen Plakaten in Stuttgart abgelichtet. Das war auch krass. Da bin ich hin und hab die Leute gefragt, ob die wissen, wer da drauf ist, weil ich das nicht glauben konnte. So. Aber ja, das ist schon krass. Also ich war mit Porsche auch in Lappland jetzt Anfang des Jahres. Ist das
das bessere Business am Ende? Also macht das nicht am Ende Sinn, einfach sowas zu machen, wenn man das kann und das eigene Label? Ich meine, da musst du dann einkaufen, hast ein Warenrisiko, du musst verschiedene Größen da haben, Logistik, die Preise steigen, wie du sagst, und so weiter und so weiter. Das ist ja alles irgendwie sehr aufwendig und am Ende sind die Margen dann gar nicht so groß. Versus du machst da jetzt was für andere coolen Posts und kriegst dafür wahrscheinlich, weiß nicht, 15.000, 20.000 Euro?
Also man muss da natürlich schon differenzieren. Mein Herz hängt einfach an dem Label. Und würdest du mich jetzt fragen, müsstest du dich jetzt entscheiden, machst du deinen Influencer-Job weiter, wo einfach lukrativer ist unterm Strich? Ich habe zwei Mitarbeiterinnen, dann hat entgegen des Labels, wo eben 50 Mitarbeiter, wo der Wasserkopf einfach viel, viel größer ist, ist das Influencer-Business auf jeden Fall lukrativer. Aber ich würde mich wahrscheinlich dann tatsächlich fürs Label entscheiden, weil das einfach, ich bin an den Leuten dran, da würde ich die hängen lassen so und das könnte ich niemals übers Herz bringen und da steckt einfach meine ganze Leidenschaft drin. Ich hatte als Kind schon damals so diesen Traum von dem eigenen Modeladen und jetzt habe ich halt mein eigenes Label. Das ist so krass, ich kann das gar nicht realisieren und deshalb würde ich in dem Fall sagen, egal, auch wenn das nicht lukrativer ist im Vergleich, würde ich mich dafür entscheiden, weil ich da meine Karo-Kau-Family so nicht im Stich lassen würde.
Müsste man nicht an deiner Stelle eigentlich seinen eigenen wirklichen Modeladen, wo du gerade sagst, aufmachen? Also in München oder Stuttgart irgendwie eine eigene Boutique mal probieren?
Ja. Also wir machen ja jetzt den Store auf, so in diesem ganzen Areal, wo wir jetzt eröffnen. Ich hatte einen Pop-Up-Store, das war kurz vor dem Lockdown, vor dem harten Lockdown, vor dem ersten. Und zwar in Stuttgart, im Dorotheenquartier, ist so ein Luxusviertel in Anführungszeichen in Stuttgart und da war dann unser Store einfach zwischen Louis Vuitton, Max Mara und Co. Und das war schon so krass und ich muss sagen, also trotz dessen, dass Ausreiseverbot war aus verschiedenen Bundesländern schon, sind ganz viele trotzdem hergekommen und ich durfte es auch nicht publizieren, also ich durfte nicht sagen, hey, morgen eröffne ich oder in einer Woche eröffne ich, weil das Quartier eben gesagt hat, wir wollen jetzt keinen Shitstorm haben, dass jetzt so eine Menschenmasse da ankommt in Zeiten von Corona. Das heißt, ich habe kurz zuvor irgendwann gesagt zu Leute, es wird ein Traum wahr, ich kann noch nicht sagen, was, aber stay tuned. Und als wir dann den Pop-Up-Store eröffnet haben, stand ich also in diesem Pop-Up-Store in Stuttgart, habe mein Handy in die Hand genommen, habe gesagt, hey Leute, uns gibt's jetzt auch offline. Unser Store ist jetzt ab heute eröffnet worden und wir sind am Start. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Menschen dann kamen über diese zwei Monate. Wir hatten effektiv dann noch zwei Monate offen. Und man muss dazu sagen, ich hatte dann wirklich pro Monat den Online-Shop-Umsatz verdoppelt. Trotz dessen, dass wir kurz vor dem harten Lockdown waren und auch nicht die Masse dann doch kam. Ich glaube, ohne Corona, ohne Lockdown sozusagen, wären wahrscheinlich noch mehr Leute gekommen. Und das war schon auch das wieder Gänsehaut und krass. Und ja, wie heftig, dass die Leute da dann eben nach Stuttgart kommen, von überall her.
Wo lebt deine Community?
Die leben in Deutschland tatsächlich. Deutschland, die meisten, Schweiz, Österreich. Und tatsächlich kommen die meisten Follower. Und das war tatsächlich von Beginn an so. Und ich kann dir nicht sagen, warum. Aus Hamburg.
Aus Hamburg
kommen die meisten meiner Follower. Gestern, als wir sind ja.
Vielleicht halten die dich wirklich für Caro Dauer.
Wahrscheinlich, vielleicht ist das mein Erfolgsrezept, sag mal. Ja, man weiß es nicht. Also es ist tatsächlich von Anfang an so. Und auch gestern habe ich das wieder beobachtet. Die meisten Verkäufe gestern von diesem Pre-Access-Aktion, die waren aus Hamburg. Die meisten Verkäufe.
Aha.
Ist krass, ich kann es dir nicht sagen, aber vielleicht ist das jetzt die Lösung, Philipp. Es ist Caro Dauer.
Wie gut läuft denn das Geschäft, das Servicegeschäft, also das für andere zu arbeiten? Also was du gerade sagtest, die Logistik macht für andere, ist das auch schon...
Nee, das ist alles noch in Kinderschuhen. Wir haben jetzt eine Influencerin unter Vertrag, die jetzt in 3 Wochen mit ihren eigenen Produkten online geht. Und da kann ich dir erst danach sagen, wie es funktioniert.
Unser Partner, die TK, also die Techniker Krankenkasse, die haben neben vielen anderen Leistungen auch einen Preis, einen Award, den sie vergeben, gemeinsam mit dem Handelsblatt. Und zwar geht es darum, Firmen auszuzeichnen aus dem Gesundheitssegment. Startups, vor allen Dingen junge Firmen, die helfen dort, Innovationen reinzubringen, das Gesundheitssystem voranzubringen, zu digitalisieren möglichst. Wer so etwas macht von euch, wer zuhört, sagt, okay, ich habe eine junge Firma, ich bin genau in dem Bereich tätig, ihr könnt gewinnen. Ihr könnt beim sogenannten Health E Award gewinnen. Ihr müsst euch nur bewerben, bis zum 3. Mai geht das noch. Dann gibt es einen Preis, der wird verliehen hier in Hamburg am 10. Oktober. Man bekommt zum Beispiel ein Media- und Kommunikationspaket von OMR im Wert von 10.000 Euro, wenn man dort auf den ersten 3 Plätzen liegt und vieles mehr. Also ziemlich einfach teilzunehmen. Ihr müsst nur in dem Bereich tätig sein, Unterlagen einreichen. Die sind aber relativ schlank. Alle Informationen dazu findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Findet ihr auch unter health-i.de, also health-der-deutsche-buchstabe-i.de oder in einem extra dafür aufgeschriebenen Artikel auf omr.com. Haben meine Kollegen nochmal aufgeschrieben, wer zuletzt so gewonnen hat, was man da genau tun muss. Einfach googeln, OMR, Health-i, werdet ihr alles finden. Ich hoffe, wir sehen uns im Oktober bei der Preisverleihung hier in Hamburg auf der Bühne. Zurück zum Podcast. Und deine ganze Content-Strategie, ich meine, wenn du sagst, okay, du bist vor allen Dingen Influencerin, ich meine, das ist ja für das Label wichtig, sitzt du da und machst dir so eine Wochenplanung, Contentplanung, wie ist da, ich habe dir dann natürlich deinen Account angeguckt und habe dann so mich gefragt, okay, gibt es da eine Strategie, erkenne ich da irgendein Muster, aber es ist gar nicht so einfach, also du, das folgt jetzt keinem, für mich zumindest erkennbaren roten Faden, sondern es kommen so Sachen raus, wo du dann scheinbar gerade Bock drauf hast, oder ja. So, erzähl mal.
Das trifft's ganz gut, ich mache Sachen, auf die ich Bock habe, ich gucke auch, also ich habe irgendwann mal aufgehört, Dinge zu machen, wo ich denke, das gibt jetzt viele Likes, man weiß, was viele Likes gibt.
Zum Beispiel?
Also ich zum Beispiel weiß, dass wenn ich da jetzt auftrete und einfach lache, dann ist dieses Foto viel, viel besser bewertet als eins, wo ich vielleicht ein bisschen versuche, modelhafter zu gucken. Sowas zum Beispiel. Ich hatte früher noch meine Kinder mit eingebunden, wo ich das noch nicht so richtig einordnen konnte. Hab die irgendwann komplett rausgenommen aus Social Media, als ich mir dessen bewusst wurde, dass die Reichweite einfach ultra gefährlich sein kann, auch in dem Bereich. Und da wusste ich ganz klar, wenn ich was mit meinen Kindern poste, dann geht das durch die Decke. Wenn ich alleine was poste, eben nicht. Und das war irgendwann auch so paranoid. Und ich beobachte das auch immer noch, dass so ein Content immer durch die Decke geht. Aber ich habe irgendwann aufgehört und habe gesagt, so, ich mache mein Ding und ich versuche da einfach, selbst wenn so ein Quote oder so, den ich da hochlade, wenn der nicht gut ankommt, dann kommt es eben nicht gut.
Aber wollte ich gerade sagen, also diese Quotes sind schon auffällig. Ne? Also
die beruhigen mein Feed.
Die beruhigen dein Feed? Ach, ja. Okay, das habe ich auch nicht gehört. aber was meinst du damit, die beruhigen dein Feed?
Wenn ich so ein Quote poste, also als Bild-Quote sozusagen, ja. Dann nimmt es so ein bisschen, also ich sehe meinen Account oder habe das lange so gesehen als so, so Liebe auf den ersten Blick für einen Kunde, dass wenn man drauf guckt und diese Ästhetik auch sieht, dass man da vielleicht eher dran hängen bleibt und sagt, so, hey, die ist vielleicht ganz interessant für mein Brand zum Beispiel. Und das ist so, ja, die erste, ja, so Liebe auf den ersten Blick eben. Und ich liebe das selber einfach, mich da so ein bisschen kreativ auszuleben. Du bist gerade drauf, sehe ich gerade.
Vielleicht ist ein bisschen fies, aber ich wollte es zumindest einmal fragen, weil das ist ja schon so, du machst halt diese Quotes.
Ja.
Und die sind natürlich schon manchmal auch so ein bisschen so, man hat es schon mal gehört oder so ein bisschen so, schon so, wie soll man sagen.
Paul zieht mich auch immer auf, also der schreibt
so,
mir dann immer.
Man könnte auch was auf dem Kalender machen, so. Das würden auch 1000 Leute.
Ja,
so,
ey, so, gute Idee, das nächste ist ein Kalender mit Quotes.
Aber sag mal, so, ich zitiere mal einfach nur, ne? If it's meant to be, it'll be. So, okay. Ist jetzt nicht sehr tiefgründig so.
Nein, das stimmt.
Was machst du denn noch so?
Tiefgründigere findet man ja in Stories.
Work hard, dream big.
Ja, es ist also, ich würde sagen...
Das ist schon eine einfache Wahrheit, sagen wir mal so.
Das stimmt allerdings, da hast du vollkommen recht. Aber auch die einfache Wahrheit ist eine Wahrheit. Und ich finde, es beruhigt, wie gesagt, den Feed an sich als solches. Es ist einfach zu konsumieren. Und ich glaube, das ist ja auch irgendwo das Wichtige mittlerweile. Dieses Schnelllebige und man scrollt durch. Und wenn da jetzt halt eben so ein tiefgründiger Text steht, na, du würdest dir den bestimmt nicht durchlesen. Weil du einfach keine Zeit hast bei deinem Imperium hier.
Aber ich habe mich gefragt, wo kommen diese Quotes her? Das habe ich dann schon als Stilmittel entdeckt. Ich wusste nicht so genau, warum du es machst. Jetzt verstehe ich, okay, du willst dein Feed beruhigen. Das wäre ich nie drauf gekommen. Aber es sind halt so Sachen. Denkst du dir auch selber aus? Also ich sehe jetzt hier, be a rainbow in someone else's cloud. Und hast du es gelesen und dachte, okay, das poste
ich
jetzt auch mal.
Das poste ich mal, genau. Also ich bin ganz viel auf Pinterest unterwegs und sehe dann die Quotes und dann poste ich das. Und du magst es gar nicht glauben, aber die Community feiert das tatsächlich. Die reposten das auch in ihren Stories und fühlen sich da so ein bisschen abgeholt. Und diese Quotes, ich verliere mich da auch komplett in Quotes. Ne? Also ich bin da, wenn ich bei Pinterest bin, da lese ich immer so viele Quotes. Und wenn es dann eben kurz und knackig ist und in den Feed passt, dann nehme ich das mit auf.
It only has to make sense to you. Also ja, das sind total Sachen.
Also da schenkst du dir nicht viel zu Paul. Der schickt mir das auch immer weiter und freut sich darüber, wie stumpf das einfach manchmal auch sein kann.
Ja, das hat Paul gesagt, Gott sei Dank, scheinbar. Also,
genau, aber die Strategie ist tatsächlich, also um darauf mal zurückzukommen, ich habe gar keine. Also ich dokumentiere meinen Tag, was auch bedeutet, dass mein Tag manchmal auch langweilig ist, dass ich in Meetings sitze und eben nicht so den krassesten Influencer-Lifestyle habe, in Anführungszeichen, sondern ich arbeite halt und ich habe halt, so die goldene Regel ist, ich möchte halt bis 15 Uhr fertig sein, weil ich dann die Kinder abhole und ab da ist nur noch Kids-Time, da lege ich meist auch das Handy weg, poste auch gar nicht mehr so viel und das ist, wie gesagt, die Strategie ist, keine zu haben, sondern einfach den Alltag zu dokumentieren. Ich hätte auch gar nicht die Zeit dazu, Dinge zu inszenieren.
Aber hast du eine Videograferin, die dir folgt? Oder die dich, also weil meistens bist du ja jetzt nicht selber vom Spiel mit dem ausgestreckten Arm, sondern es gibt schon Fotos von dir, die jemand anders gemacht haben muss.
Genau, also ich habe eine Mitarbeiterin, beziehungsweise zwei in meinem Instagram-Universum sozusagen. Eine kümmert sich eben um Video- und Fotoproduktion, die nehme ich dann mit, also gerade jetzt auch nach Hamburg zum Beispiel. Und sowas wird dann schon festgehalten. Also gerade wie so ein Vlog, wie so ein Tagebuch sozusagen. Und ansonsten, meine Stories mache ich natürlich selber, ja. Und dann gibt es die Fotos, die dann eben noch gemacht werden und Terminierung, Koordinierung und. Das ist das, was die zwei Mitarbeiterinnen machen.
Du hast mir vorab erzählt, dass eine Sache für dich auch wichtig gewesen sei, sozusagen im Instagram-Aufstieg, und das ist die Story-Funktion.
Ja, auf jeden Fall, weil da das Storytelling natürlich viel, viel besser funktioniert hat. Vor allem, weil ich auch jetzt nicht so die krassesten Bilder in Großstädten produzieren konnte, weil ich einfach aus Eisling sozusagen rausfotografiert habe, muss man fast schon so sagen. Es gab auch so eine Situation, da habe ich wirklich vor der Haustür ein Foto gepostet, fotografiert, wie ich über die Straße laufe. Und da ist es halt nicht so schön.
Ist es nicht New York oder nicht in Rom?
Es ist einfach nicht New York, ja, muss man einfach sagen. Und für den Moment hat es irgendwie gereicht und dann hatte ich einen Kommentar, der dann besagte so, oh mein Gott, da will so ein Dorfmäuschen einen auf Großstadt-Influencer machen. Ey, und das hat mich so getroffen, weil ich so dachte, ja, wie unangenehm, stimmt, völlig recht. So entweder ich mache es halt richtig und gehe in die Großstadt oder lass es einfach. Und es ist generell so, dass ich das immer so ein bisschen als Feedback mitnehme, auch Kritik oder auch mal Hate würde ich das jetzt mal noch nicht mal so nennen, aber das versuche ich schon immer so ein bisschen umzuwandeln. Und dann habe ich dann versucht, wenn ich Fotos mache, dann eher irgendwo, wo es schön ist, also dann eher schon in Richtung Stuttgart, ist von uns ungefähr so eine Dreiviertelstunde entfernt. Und ansonsten habe ich die Story-Funktion genutzt und da habe ich dann wirklich angefangen, von meinem Alltag zu berichten und das fanden die Leute ganz cool und haben mich dann auch gebeten, um zum Beispiel das war so ein ganz kleiner Hype, muss ich sagen, das war der Karo-Kauer-Dutt. Ich hatte immer einen Dutt, so ein Hausfrauen-Dutt vielleicht, das kann man sagen. Und da wurde ich dann immer gefragt, so, ey Caro, kannst du denn mal zeigen? Und das kannst du ja per Foto nicht machen, also habe ich die Story-Funktion dafür genutzt und habe gezeigt, wie ich diesen Dutt mache. Für mich ganz easy, mit einem Haargummi zusammen und da so ein bisschen eindrehen und fertig. Aber für die Leute inspirierend, weil die wussten nicht, wie man so einen Dutt macht. Und so entstand dann der Hashtag Caro-Kauer-Dutt. Und den haben wirklich damals richtig viele genutzt, mich verlinkt. Und da muss ich sagen, das war schon so ein kleiner Mini-Hype, wo ich auch ein bisschen schneller gewachsen bin als sonst, follower-technisch. Aber dafür sind Storys natürlich immer gut.
Hast du eigentlich viel, wo du das gerade hast, Hate abbekommen im letzten Jahr? Also würdest du sagen, dass das schon Hate ein Thema ist für dich?
ja, ich wollte fast sagen, absolut gar nicht, das stimmt nicht. Es kommen immer wieder Nachrichten zwischen den Zeilen, wo man das rausliest. Mittlerweile blockiere ich. Habe das lange Zeit nicht gemacht. Ich habe tatsächlich versucht, so wie ich halt bin, noch so ein bisschen dagegen zu sprechen und zu argumentieren. Aber da merkt man da einfach, das ist, also da redet man gegen eine Wand. Und deshalb bin ich da so ein bisschen rigoroser mittlerweile. Aber oftmals ist es schon so, dass wenn ich denke, okay, da ist vielleicht was missverstanden worden, schreibe ich schon nochmal zurück. Und meistens sind die Leute dann so dankbar und sagen, krass, du schreibst ja zurück und sorry und nee, so war das gar nicht gemeint. Nee, aber ich würde sagen, wenn ich so andere Accounts vergleiche, dann ist meins, also es ist super positiv bei mir, muss man schon ganz klar sagen. Ja.
Machst du sehr viel Community-Arbeit? Also ich meine, bei so großen Accounts, ich stelle mir das vor, dass man, du postest was und dann gibt es irgendwie 1000 Kommentare, habe ich gerade gesehen, oder ein paar hundert Kommentare, ein paar tausend Likes, es gibt wahrscheinlich auch ganz viele DMs. Beantwortest du das alles selber?
Ja, ich mache das komplett selber.
Also nimmst du jeden Tag ein, zwei Stunden, um alles zu antworten?
Ja, auch, aber eigentlich ist es so, ich mache das on the go, weil sonst überrennt mich das. Also ich mache das schon so, wenn ich dann kurz meinen Kaffee trinke oder so, dann nehme ich tatsächlich das Handy in die Hand und schaue schon mal drüber und beantworte die Nachrichten. Also ich versuche das schon sehr zeitgenau zu machen und wenn ich eben tagsüber mal keine Zeit habe, dann mache ich das abends, nachts, wenn ich die Kinder ins Bett gebracht habe, dann mache ich das so lange, bis mir das Handy ins Gesicht fällt. Also ich mache das komplett alleine. Was man manchmal gar nicht so meinen mag, weil ich glaube, es gibt viele, die das eben auslagern oder das oder ein Community Management irgendwie einstellen. Aber ich, das ist ja genau das, was ich so feiere, diesen Austausch zur Community. Das sind halt mittlerweile, das wirklich so, es hört sich irgendwie so ein bisschen an wie so eine Floskel, das sind halt wie so Freundinnen und mit denen tauscht man sich irgendwie tagtäglich
und
aus.
Sind aber der harte Kern sind dann irgendwie so 100.000 oder 50.000 oder 300.000? Was ist so der harte Kern?
Das ist eine gute Frage. Ich denke mal, ich würde es jetzt mal so auf die Newsletter-Abonnenten so ein bisschen
also
schieben. Das sind 100.000, wo so ein richtig harter Kern ist, definitiv.
Auf jeden Fall eine Menge Freundinnen.
Ja, großer Kreis. Überleg mal, die kommen alle zum Geburtstag. Ja. Also, wir feiern heute im Stadion oder in zwei Stadien. Wie viel passt in so ein Stadion? 50.000?
Ja, so manchmal, sagen wir mal in Berlin im Olympiastadion, ja, könntest du vielleicht auch noch 80 machen.
Ja, sehr gut. Okay, dann die nächste Party dort.
Sag mal, wie impacten jetzt Reels dein Dasein? Wenn man jetzt auf Instagram guckt, seit ein paar Wochen, ein paar Monaten ist jetzt extrem viel Video-Content. Das ändert ja nochmal wieder alles.
Auf jeden Fall. Also ich habe munkeln hören schon, beziehungsweise die Vögel haben gezwitschert von den Dächern, dass ja auch Insta viel, viel mehr Videos ausspielt und auch ausspielen wird, dass es eventuell sogar so sein könnte, dass es fast schon so aussieht wie TikTok und deshalb ist dieser Videocontent sehr relevant und ich merke das auch, sobald ich Videos poste, dann wachse ich auch follower-technisch mehr und deshalb versuche ich da natürlich auch mehr Videocontent zu machen, weil ich auch das Gefühl habe, dass das die Leute mehr sehen wollen.
Und ist das generell, sagen wir mal so, dass du aber auch noch ein Wachstum hast, während also die meisten ja bei Instagram eigentlich nicht mehr vorankommen, so hat man das Gefühl. Also es wächst kaum noch einer bei Instagram, außer jetzt irgendwie ein neuer Sportstar oder sowas, aber so richtig aus der Instagram-Blase heraus gibt es kaum noch neuen Traffic.
Ja, das höre ich auch immer wieder bei mir. Ich wachse stetig. Ich glaube, ich bin halt jemand, ich connecte mich voll gerne. Ich bin ja eben auch viel mit Leuten unterwegs, treffe mich sehr gerne mit Leuten. Auch zum Beispiel, wenn ich mit Paul unterwegs bin, Paul Rübke, der, wenn er mich verlinkt, auch ich wachse dann natürlich. Und das ist auch, das gehört alles dazu. Ich bin ja auch supportive unterwegs. Ich reposte mal Dinge von anderen Influencern und auch das wird wieder gerepostet. Und also ich bin da nicht in meiner eigenen Bubble, sondern versuche das so ein bisschen zu spreaden und den Leuten da auch so ein bisschen was anderes zu zeigen. Und ich sag immer, auch wenn auch das sich wieder so ein bisschen anhört wie so eine Floskel, Glück verdoppelt sich, wenn man es teilt. Und ich, das ist so das, was ich immer mitgenommen habe, dass ich das nie für mich behalte, meine Reichweite. Und ich versuche das immer, egal wem irgendwie zu schenken, wenn ich jemand cool finde, wenn ich mit jemand unterwegs bin, unabhängig davon, ob mir das was bringt oder nicht, mache ich das einfach von Herzen gerne. Und ich glaube, dass das schon so ein bisschen auch das Rezept dafür ist.
Aber machst du dir manchmal Sorgen, wenn die Plattform, auf der du lebst, die für dich ja auch irgendwo lebenswichtig ist für die Firma, wenn die sich so stark verändert und auf einmal hörst du da jetzt demnächst alles nur noch Video-Content, das sieht demnächst aus wie bei TikTok und gar nicht mehr das alte Instagram, das man kennt, macht man sich ja nicht Sorgen?
Nee, ich versuche da natürlich schon wie auch sonst immer auf den Zug mit aufzuspringen, mache ja meine Reels, wie gesagt, TikTok ist jetzt nicht so meine Plattform, deshalb finde ich die Reels auf Insta schon eher meins und mache das einfach mit und auch da wiederum, natürlich die Sorge gibt es immer, aber deshalb versuche ich ja das Unternehmen generell von Caro Kauer sozusagen auf solide Standbeine zu bringen, dass selbst wenn ich mal out sein sollte, was jederzeit passieren kann, dass ich dann eben anders...
Caro Kauer ist ein solides Standbein.
Ja, das das sagst du. Aber da versuche ich auf jeden Fall, mir keine großen Sorgen zu machen, weil ich eben diese weiteren Standbeine habe, unabhängig von meinem Kanal.
Okay. Ja. Aber das heißt, du hast auch keine Langfristplanung damit, sondern du guckst jetzt mal, hast ein bisschen Absicherung.
Ich mache das ultra gerne auch. Also selbst, also unabhängig, also jetzt nur die Influencer-Geschichte, dass ich da mal Lippenstifte teste, dass ich mal irgendwie Beauty-Produkte teste, dass ich mal Kleidung, dass ich da immer noch Hauls mache, wie zu Beginn an auch, dass ich da einfach Teile zeige, die man kombinieren kann mit meinem Label, mit anderen Labels. Ich liebe das. Früher dachte ich das immer, wenn man das so irgendwie auf so Nachrichtensendern gesehen hat, dass es Produkttester gibt. Das fand ich voll geil. Und jetzt bin ich ja irgendwo nichts anderes, außer Produkttester in diesem Influencer-Universum, und das macht auch genauso ultra Spaß wie das Label, und deshalb, ja.
Aber du, aus Eisling wegzugehen, ist für dich auch keine Option. Das heißt, dein Leben dreht sich irgendwie, du hast jetzt da, baust da jetzt, hast die Firma da,
ja.
Das heißt, du bist die Influencerin aus der Provinz, kann man ja selber sagen, und das bleibt auch so.
Aktuell ist es nicht anders geplant. Genau, ich baue mein privates Haus auch aktuell in Eisling, und das Café entsteht dort, der Store, und die ganze Familie zieht jetzt da ein, also die Caro Kauer Label Family, und ist auf jeden Fall aktuell nicht geplant. Aber you never know, ich würde niemals sagen, ich würde niemals auswandern, ich würde niemals wegziehen, ich würde niemals die Stadt wechseln, aber aktuell gefällt mir das so, weil das sind so meine Wurzeln, und ich finde es ultra cool, dass wir das genau da auch an diesem Entstehungsort von allem auch beibehalten.
Gibt es da noch was, was du dir wünschst? Also ich, vor kurzem war tatsächlich Knossi hier, kennst du ja wahrscheinlich auch. Und der hat dann sich auch als Träume erfüllt, hat eine eigene Fernsehshow gehabt. Das war immer sein Traum, hat er mir erzählt. Und es gibt ja immer wieder so Sachen, die man im Kopf hat. Gibt es bei dir noch irgendwas? Oder eine Brand? Irgendwie, weiß nicht, willst du noch dringend mal mit Porsche, hast du jetzt ja schon, willst du noch mit Audi arbeiten? was gibt es da noch was?
Tatsächlich. Ich höre
ja Leute zu, ne? Also, wenn du jetzt ja open for business bist, dann kommt ja die Anfrage.
Ja, also ist es tatsächlich so, dass ich noch auf keiner Modenschau war, beziehungsweise doch Modenschau schon, aber auf der Fashion Week zum Beispiel, international, national. Ich war jetzt letztes Jahr das erste Mal in Berlin auf einer Show, aber dass ich da so.
Heißt mit deinem Label oder als Gast?
Tatsächlich beides. Also, es gibt genau diese zwei Träume: einmal als Gast, länger auch mal dort zu sein. Ich war jetzt, wie gesagt, nur zu einer Show in Berlin, also weil es zeitlich nicht anders ging.
Anna Ventura-mäßig deine ersten Reihe zu sitzen.
Ja, hätte ich voll Bock drauf.
Und bist du nicht eingeladen worden?
Nö.
Okay, also das wird sich sicherlich regeln lassen. Also dass wer immer hier Fashion Week Connections hat oder sowas, also Anita Tillmann, kennst du Anita Tillmann?
Nein.
Okay, aus Berlin, die macht auch selber Modemessen, die ist da auf jeden Fall, okay, kann ich mal verknüpfen.
Okay, mega cool. Also das tatsächlich, und irgendwann dafür ist es aber, da ist jetzt die Zeit noch nicht reif, aber natürlich noch eine eigene Modenschau zu gestalten und selber zu machen, durchzuführen, das wäre auch nochmal so ein Traum. Aber noch nicht jetzt tatsächlich.
Und ich hätte jetzt gedacht, vielleicht sagst du was international, weil ich meine, ist ja der Sprung in Deutschland jetzt schon sehr gut gelungen. Ich folge zum Beispiel hier so einer Hamburger Influencerin, die auch ganz früh mein Podcast war, Leonie Hanne. Mhm. Kennst du wahrscheinlich auch, ne?
Ja, Wahnsinn. Ja.
Die hat es ja, glaube ich, geschafft, so wirklich jetzt so global zu funktionieren. Also die sehe ich nur noch irgendwie weltweit unterwegs, gefühlt, aus meiner Sicht jetzt, ich bin ja kein Experte, bespielt die so den globalen Markt. Siehst du das auch so, oder ist das ja auch ein Ziel für dich?
Ich bewundere das sehr, und wäre ich kinderlos, wäre das wahrscheinlich auch so eine Sache, die ich bestimmt ultra gern machen würde, aber jetzt ist es null vereinbar. Also es ist so, wie es jetzt ist, in meinem kleinen Universum ist das mega cool und ausreichend, wie es jetzt passiert. Ich glaube, global, das könnte ich mit den Kindern nicht vereinbaren.
Mhm. Also wenn du dann nach Dubai müsstest oder nach
New York, genau, oder genau. Das würde gar nicht funktionieren, rein logistisch nicht.
Okay.
Genau.
Caro, sehr, sehr interessant, was du so alles machst. Vor allen Dingen wirklich sehr bodenständig, offen. Vielen Dank nochmal für deinen Auftritt bei uns. Du bist ja mit Carmen Kroll, ne? Mit Kamuschka bist du unterwegs gewesen, ne? Bei uns.
Genau, mit Hypelab, mit meinem Management sozusagen.
Ihr seid ja aber auch befreundet.
Wir sind befreundet, wir haben mittlerweile auch einen Podcast, Kein Bock und keine Zeit heißt der.
Der auch übrigens gut läuft, ne?
Ja, wir sind zufrieden auf jeden Fall.
Wie oft kommt der?
Alle zwei Wochen.
Du und Sonntag. Carmen?
Ich und Carmen, genau.
Und
Carmen und ich.
Worüber sprecht ihr?
Wir sprechen eigentlich so alles, was uns beschäftigt hat, als Mamas, als Influencer, als Privatperson, Dinge, die wir erlebt haben, Dinge, die wir vielleicht ganz aktuell erleben, was ansteht und so weiter, und das halt eben im Zwei-Wochen-Takt.
Im Zwei-Wochen-Takt, okay.
Genau, also ja, jeden zweiten Sonntag.
Kein Bock und keine Zeit.
Ja.
Wer hatte die Idee? Auch wieder Paul, oder?
Nein, Paul findet es ganz blöd sogar, also er feiert den Namen gar nicht. Aber da muss er durch. Wir sind auf den Namen gekommen, indem Niklas, also gerade von Hypelab, Carmens Mann sozusagen, meinte so, ey, immer wenn wir uns nämlich gesehen haben, Carmen und ich, wir haben gar nicht mehr aufgehört zu reden. Und dann meinte Niklas irgendwann so, ey, ihr müsst einen Podcast machen, das ist so cool, euch dazu zu hören. Und dann habe ich gesagt, ey Niklas, ich habe gar keine Zeit und Carmen so, ja und ich habe keinen Bock. Und letztendlich war das dann der Ursprung des Namens. Wir nehmen uns jetzt trotzdem die Zeit und haben trotzdem Bock, uns eine Stunde mal innerhalb von 2 Wochen die Zeit zu nehmen und sowieso zu telefonieren und dann eben dabei das Ganze aufzunehmen. Und das ist ja ganz cool.
Aber ihr kennt euch auch aus der Influencer-Szene eigentlich nur, ne?
Genau, genau. Dadurch haben wir uns kennengelernt, aber trotzdem sind wir auch immer wieder privat dann unterwegs oder wenn ich mal in Köln bin, dann besuche ich sie privat auch mal ohne Handy oder so und genau, das schließt sich dann auch nicht aus.
Und Hypelab ist sozusagen die Agentur?
Meine Agentur, genau, das Management sozusagen.
Ja, also von euch beiden sozusagen?
Ja, genau.
Aha. Hypelab. Okay. Also Podcast-Empfehlung jetzt auch noch. Podcast kann man nur da gut eigentlich, finde ich, bewerben, wo schon Podcast-Hörer sind, nämlich in anderen Podcasts. Also vielleicht, wer jetzt hier Bock hat, noch mehr von dir zu hören, keinen Bock und keine Zeit oder das beides dann doch hat, gibt's überall, ne? Wo es Podcasts gibt, nämlich
genau.
Auf Spotify.
Genau. Vielen Dank.
Ja, auf jeden Fall. Danke dir fürs nach Hamburg kommen oder zumindest fürs bei uns vorbeikommen.
Ja, vielen Dank auch. Also ich bin sehr geflasht, muss ich sagen. Ich hatte ja hier so eine kleine Führung bekommen durch dein... durch dein Imperium, ja, doch, das muss man schon so sagen. Und eigentlich hätte ich das am Anfang direkt gerne umgedreht, dass ich dich interviewe. Aber vielleicht schaffen wir das ja auch mal.
Ja, genau. Muss ich mal einladen.
So. Ja, so kein Bock, ist egal, machen wir einfach. Es gibt ja keine Regeln, ja.
Alles klar, okay. Danke dir.
Philipp, vielen Dank. Mach's
ciao,
gut.
Ciao. Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Menschen ich kenne, die sehr viel Energie stecken, natürlich in ihre Arbeit, in Hobbys, in Reisen, im Zweifel auch in Wohnraum. Und obwohl sie wissen, dass es langfristig keine gute Idee ist, ihre privaten Finanzen etwas schleifen lassen, ihre Finanzplanung nicht so im Fokus haben. Deswegen ist doch gut, dass es unseren Partner Liquid gibt. L-I-Q-I-D. Ich habe schon häufiger hier von Liquid erzählt. Die wollen eine maßgeschneiderte Anlagelösung sein mit einem persönlichen Ansprechpartner auf Augenhöhe für die Zielgruppe hier, zum Beispiel dieses Podcasts. Liquid möchte euch Zugang geben zu den besten Fonds im Bereich Venture Capital, zu den besten Fonds im Bereich Private Equity, in dem man als Privatperson sonst gar nicht reinkommt. Mit Liquid wäre das möglich. Am Ende ein digitaler Vermögensverwalter auf Family Office Niveau, Wealth Management für Leute, die vielleicht gar nicht so mega wealthy sind, aber trotzdem die ganzen Vorzüge genießen möchten. Liquid wurde zuletzt 5-mal in Folge als Deutschlands Top-Vermögensverwalter ausgezeichnet und bietet allen, die hier zuhören, ein kostenloses Kennenlernen, Orientierungs- Erstgespräch. Einfach anmelden, kostet gar nichts unter liquid mit liquid.de/omr. Link dazu natürlich auch in den Shownotes. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.